Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Der Gewinn der Goldenen Palme in Cannes ist ein wahrer Triumph. Damit hat Titan die Tür für weitere Produktionen eigenwilligster Art weit aufgestoßen. Und wir sind der Meinung, das Kino kann definitiv mehr solcher Filme vertragen. Nun startet Julia Ducournaus Film in den deutschen Kinos und das haben wir uns zum Anlass genommen, genau über diesen Film in dieser Episode zu sprechen. Allerdings, all diejenigen, die noch nicht im Kino waren, erst ins Kino gehen, danach die Folge anhören, denn es wird Spoiler geben. Ja, Markus, bist du da?
Sebastian, ich bin hier.
Das ist sehr schön. Ich hatte schon befürchtet, dass du nach diesem Film dich erstmal zurückziehen musstest. Titan, ein wuchtiger Film, ein Film, der doch Eindrücke hinterlässt, muss ich sagen. Ich bin dafür ja extra nach Maastricht gefahren, um den Film zu sehen. Da lief der nämlich untertitelt mit englischen Untertiteln. Mhm. Und mich hat der auf der Fahrt nach Hause, ich musste ja eine Stunde fahren, lange, lange verfolgt. Wie ging es denn dir, nachdem du den Film jetzt in der Vorpremiere gesehen hast?
Ja, ich habe ihn in dem existenziell bedrohten Palatin-Kino in Mainz gesehen, das ja, weil das Gebäude verkauft wird, jetzt mittlerweile in Frage steht leider. Einem der wichtigsten Kinos meiner eigenen Filmerfahrungswelt, weil ich da im Grunde, seit ich Teenager bin, reingehe. Und das ist auch so, ich habe den Film sehr interessant in demselben Kino gesehen, in dem ich Lost Highway, Inland Empire und Natural Born Killers gesehen habe. Und was mich auch daran erinnert hat, war an dem Film erleben, dass ich meinen Sitzplatz gewechselt habe, weil vor mir Leute saßen, die einfach zu groß waren, um was zu sehen. Daraufhin bin ich in die dritte Reihe gegangen und habe danach so eine Art Nackenblockade gehabt. Aber das hatte ich bei Natural Born Killers auch und das ist 1996 gewesen. Also von daher muss ich sagen, es liegt nicht am Alter, es liegt an den extremen Konditionen und das war es wert. Es war es wert. Es bringt einen ja dazu, also der Körper, das körperliche Gedächtnis, da schreibt sich der Film auf eine ganz andere Weise nochmal ein. Ich habe unter Natural Born Killers schon gelitten und ich habe auch unter Titan gelitten und ich bin ja ein Cinemasochist, also in diesem deleuzianischen Sinne des Masochismus und das ist etwas, was ich durchaus zu schätzen weiß.
Aber hat dich der Film denn auch danach nicht losgelassen? Also mir ging es wirklich schon lange nicht mehr so, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und der Film so mich in so einen komischen Zustand versetzt hat.
Mhm. Also ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich habe ja vorher Raw nochmal gesehen. Ich habe mir Junior nochmal angeguckt, diesen Kurzfilm, den es ja dankenswerterweise auf YouTube auch gibt. Und es gibt glaube ich, nur einen Fernsehfilm von ihr, den ich noch nicht sehen konnte. Aber Junior hat ja sehr starke Bezüge auch zu ihrem Körperbild, zumindest in den Filmen. Und ist auch interessant, dass Junior wirklich um so eine vorpubertäre Person geht, während dann Raw so Adoleszenz thematisiert und dieser Film jetzt dann quasi nach der Adoleszenz Transformationen bis ins Alter hinein beschreibt. Also das finde ich alles unheimlich faszinierend, unheimlich konsequent. Der Film hat mich, ja, bis jetzt beschäftigt er mich und wir machen ja diese Sendung deswegen auch, weil wir uns da einig sind offensichtlich. Der Film hat diesen großen, großen Preis bekommen, die Goldene Palme, der ja für Cinephile, will ich mal sagen, einer der bedeutendsten und wichtigsten Preise ist. Also der Oscar ist ja dagegen lächerlich, muss man sagen, von der Aussagekraft. Und das ist etwas, da war ich nicht enttäuscht. Also es ist ein Film, der auf vielen Ebenen liefert und der mir auch sehr vertraut vorkam. Also wo ich eine tiefe innere Verbindung fühle mit diesem Film, weil ich glaube, dass er aus denselben Quellen schöpft, aus denen ich seit meiner Pubertät auch schöpfe.
Weil du jetzt schon den großen Preis von Cannes, klingt wie Formel 1, der die Goldene Palme angesprochen hast. Damals hatten wir beide den Film ja noch nicht gesehen, aber ich hatte da schon das Gefühl, dass es ein absoluter Triumph ist für das Kino, dass ein solcher Film, von dem man ja schon geahnt hat, dass er Grenzen überschreiten wird, sein Triumph für das Kino ist, dieser Preis. Weil damit die Tür aufgestoßen wird für unbequeme, für nonkonforme Projekte wie Titan, bei dem man sich ja kaum vorstellen kann, dass irgendjemand diesen Film gefördert hat, wenn man den Inhalt nämlich nur zusammenfasst. Also in Deutschland wäre der wahrscheinlich nicht mehr zu einer Fördersitzung zugelassen worden mit dieser Synopsis. Fassen wir das Ganze doch mal zusammen. Das ist ja eine Filmnachbesprechung, trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, sich nochmal so die Handlung bewusst zu machen. Das ist, ich habe das ein paar Mal jetzt schon probiert, Leuten die Handlung von Titan zu erzählen und die meisten sind erstmal irritiert. Der Film erzählt die Geschichte von Alexia, einer jungen Frau, die als Kind einen sehr, sehr schweren Autounfall nur knapp überlebt hat. Seit diesem Autounfall eine Narbe am Ohr hat und eben eine Titanplatte in ihrem Kopf. Und seit diesem Vorfall ist sie irgendwie im Dazwischen. Sie ist nicht mehr so ganz Teil des Menschseins. Das wird im Laufe des Films immer klar, immer klarer. Sie begehrt Autos. Das wird auch sehr schnell klar. Sie hat dann eben auch Sex mit einem Auto. Von dieser Liebesnacht wird sie dann auch ein Kind erwarten. Das ist der eine Handlungsplot. Der andere Handlungsplot ist, dass Alexia auch eine Serienmörderin ist, die immer, wenn ihr Menschen körperlich zu nahe kommen, sie scheint das ja auch irgendwie zu begehren, Nähe und Anerkennung, aber immer, wenn ihr diese Menschen zu nahe kommen, tötet sie die. Da gibt es zwei unterschiedliche Szenarien, darauf können wir ja dann nochmal eingehen. Einmal ist es eben wirklich ein Übergriff, sie wehrt sich gegen einen Übergriff und das andere Mal tötet sie eine potenzielle Liebhaberin. Auf der Flucht vor der Polizei nimmt sie dann die Identität eines vor 10 Jahren verschwundenen Jungens an. Sie will fliehen, ist auf dem Flughafen, sieht ein Fahndungsfoto, erkennt sich dort irgendwie wieder, bricht sich die Nase, deformiert sich und stellt sich der Polizei. Und der Vater des Jungen nimmt sie, / ihn auf, glaubt wirklich in ihr seinen Sohn zu sehen. Und dann beginnt der Film nochmal. Er erzählt dann eine sehr berührende Vater-Tochter-Sohn-Geschichte. Bis zu dem großen Ende, dass eben die Identität von ihr auffliegt, also dem Vater wird irgendwann auch klar, dass er so viel verdrängen kann er gar nicht, um festzustellen, dass es nicht sein Sohn ist. Es interessiert ihm am Ende des Tages aber gar nicht. Auch darauf werden wir noch eingehen müssen. Sie, und damit endet der Film, bringt ein Kind zur Welt, das eine Mischung aus Maschine und Mensch ist, aus Auto und Mensch. Und dabei stirbt sie. Und er nimmt das Kind an sich und wird so etwas wie die Ersatzfamilie für dieses Kind. So endet der Film.
Und das Kind ist ein Hybridwesen, muss man vielleicht sagen. Es ist klar, dass es hat ein offensichtbares Rückgrat, das aus Metall ist, aus Titan möglicherweise. Ja. Und auch andere Elemente des Körpers scheinen aus Metall zu sein. Es ist eigentlich ein Film, der die Bezüge, die gesucht werden und die auch in Interviews immer wieder zur Sprache kommen, sind natürlich David Cronenbergs Filme. Und ich glaube, dass vor allem Videodrome, das neue Fleisch, also diese Philosophie durchaus in dem Film verankert ist. Wobei die Regisseurin zu Recht ja auch immer wieder sagt, sie hat Cronenberg selbst entdeckt und also quasi inhaliert und etwas zur Welt gebracht, was so ähnlich, aber doch anders ist. Jetzt muss man sich fragen, natürlich, was ist daran anders. Hm. Es hat auch Elemente von der japanischen Cyberpunk-Tendenz, die man mit Shinja Tsukamotos Filmen, also den Tetsuo, der Tetsuo-Trilogie zum Beispiel, verbindet, oder Sogo Ishii, Electric Dragon und so weiter. Also das sind alles Einflüsse, die aber nie eins zu eins so deutlich sind, dass man den Film in diese Tradition stellen kann. Und in der Tat hatte ich in meinen ersten Assoziationen eher an Claire Denis gedacht. Denn Claire Denis Filme, wir hatten darüber teilweise schon gesprochen, Trouble Every Day zum Beispiel, in der Radikalität, wie Claire Denis mit Körpern, Körpertransformationen und Körperveränderungen umgeht. Selbst bis hin zu L'Intrus, der Feind in meinem Herzen, wo es ja um eine Herztransplantation geht. Und auch diese Narbe auf der Brust, die permanent zu sehen ist und all diese Dinge, das entdecke ich bei ihr. Also sie ist im Grunde eine Regisseurin, die all diese diversen Einflüsse zu etwas völlig Neuem formt. Und das ist dann tatsächlich einen Schritt weiter als das, was wir zum Beispiel in Frankreich schon hatten mit der New French Extremity, über die wir ja auch schon gesprochen hatten.
Also ich teile all diese Bezüge. Ich habe auch ganz viel Claire Denis gesehen. Weniger in der Ästhetik. Die Art, wie Julia Ducournau filmt, ist doch näher auch an so einer Ästhetik des sie hat eine sehr musikvideohafte Ästhetik bisweilen.
Ja.
Das geht ja Claire Denis vollkommen ab, aber in dieser hybriden Form Genre-Elemente zu verbinden mit einem radikalen Autorenkino und mit dem Nachdenken über Körperlichkeit und auch weibliches / männliches Begehren. Also beide interessieren sich eigentlich gar nicht so sehr für männlich-weiblich, sondern insgesamt für Begehren an sich. Hat mich das doch sehr, sehr daran erinnert. In der Radikalität dessen, wie sie damit umgeht, wahrscheinlich, zumindest war das meine Assoziation, sehr nah an Trouble Every Day, wie sie mit Körperlichkeit und Körper umgeht und natürlich an Beau Travail. Das Tanzen, das eine ganz große Rolle auch in diesem Film spielt.
Und das Männerbündische, ne? Also dieses latent homoerotisch Männerbündische, das aber ausschließend ist, das also sich selbst als heterosexuelle Männlichkeit definiert, zwanghaft, und dann auch fast gewalttätige Ablehnung bei dem Verdacht auf Homosexualität auch deutlich werden lässt.
Auch eine Sache, die sie ja schon in Raw massiv ausspielt. Auch dort gibt es diese Tanzszenen, das Tanzen als eine Art zu sich selbst kommen oder die Identität zu stabilisieren. Es gibt ja bei Raw diese Szene, wo sie selber vor dem Spiegel tanzt und zu sich selbst kommt oder sich selbst verführt. Es gibt vorher diese Partyszene, wo sehr exzessiv getanzt wird. Also der Tanz als eine Performance, der immer auch ein absicherndes, ein identitär werdendes innewohnt, das interessiert sie schon. Während sie natürlich dann bei diesem Film jetzt einen Schritt weiter geht, eine Szene, über die wir dann noch sehr genau sprechen müssen, ist dieser Tanz von Alexia am Ende in der Rolle des Sohnes, wo so massiv mit Genderbending gespielt wird, dass man selbst die ganze Zeit auf sich zurückgeworfen wird. Und also ein definitiv männlich lesbarer Körper, der eine Striptease-Tanz, wo in der Geste oder in den Körperbewegungen ständig das Weibliche durchbricht. Und das inszeniert sie auf so eine fabelhafte Art und Weise. Bevor wir aber da noch in die Tiefe gehen, fände ich es ganz gut, wenn wir diesen Raum noch ein bisschen aufspannen. Du hast Cronenberg erwähnt und auch die Frage gestellt, wo könnte denn eigentlich der Unterschied drin liegen? Ich würde den versuchen, mal so zu fassen, während Cronenberg sehr kühl und analytisch, fast naturwissenschaftlich an die Sache rangeht. Wie er ja auch in dem Interview, das wir in der Cronenberg-Folge verwendet haben, von seiner Enkeltochter erzählt, die Schmetterlinge und Käfer auseinandernimmt, um das Innenleben anzuschauen. So ähnlich stelle ich mir auch Cronenberg vor, der wirklich die Kamera draufhält, immer gespannt ist, was passiert, aber bei Weitem nicht so eine immersive Kraft entwickelt, wie es beispielsweise eben dann in Titan der Fall ist. Er ist der Analytiker, der drauf guckt, hat einen sehr männlich rationalen Blick. Ich muss bei ihm seltsamerweise immer an den astronomisch gebildeten Unternehmer in Melancholia denken, der sich dann umbringt, weil die Welt sich nicht so ordnen lässt, wie er sich das vorstellt. Während Juliette Ducournau die philosophischere ist, in einem klassischen Sinne. Man merkt dort die Bezüge zu Gilles Deleuze, zu Judith Butler. Also bei Deleuze diese ganze Idee des Verkoppelns von verschiedenen Bereichen, die sich gegenseitig affizieren und neue Identitäten herstellen, die nie stillstehen, sondern im Endeffekt immer neue Identitäten aus sich heraus gebären. Und bei Butler natürlich diese ganze Idee der Performance, des Performativen, dass Identitäten sich eben durch die Praktiken und durch das, wie wir gehen, wie wir sprechen, wie wir uns anziehen, erst stabilisiert werden, vor allem Geschlechtsidentitäten. Das hat man bei Cronenberg, finde ich, nicht. Bei Cronenberg ist es sehr stark an Technik interessiert. Er spricht ja auch immer eher von den Dingen, wie sich Technik an Körper anbindet. Und seine Filme haben in der Tat, wenn man das so Revue passieren lässt, bis auf die biologischen Horrorfilme, sehr viel mit so einer Verkoppelung von Technik und Mensch zu tun. Das hat Titan auch, aber bei Titan ist noch wesentlich mehr von einer inneren Kraft und einer existenziellen Dynamik, die aus dem Körper selbst heraus will.
Also da gebe ich dir komplett recht, weil der Film, mit dem Titan oft oberflächlich verglichen wird, ist ja Crash. Und weil Crash natürlich über die Fusion von Fleisch, Metall und Kunstleder und Autoteilen, Innenräumen und so weiter geht. Und letztendlich ist es so, dass Crash lieber als Illusion quasi handhabt und dann diese Idee, maybe the next time, also vielleicht klappt es beim nächsten Mal, und dann offen lässt, ob sie sterben, ob sie einen Orgasmus bekommen oder ob das dasselbe ist und so weiter. Also da haben wir viel mehr von diesen ökonomischen Verschwendungstheorien von Bataille, meiner Meinung nach, das hatte ich ja auch schon ausformuliert mal, als bei Ducournau. Da sehe ich, wenn überhaupt, übrigens, Baudrillard hat ja in Der symbolische Tausch über den Striptease auch geschrieben. Ich finde, dass der Tanz, die zwei zentralen Tanzszenen in Titan durchaus solche Elemente haben. Also wie der Körper selbst sich verselbstständigt im lasziven Tanz. Ne? Und wie er in der Hyperweiblichkeit des effeminierten sich Windens dann doch qualifiziert wird. Ja. Das ist etwas, was Baudrillard eigentlich ziemlich gut beschreibt und womit natürlich hier auch gearbeitet wird. Aber ich gebe dir komplett recht, Judith Butler, also quasi Performing Gender, ist natürlich ein großes Thema in diesem Film. Aber wir müssen darüber im Detail sprechen. Und jetzt möchte ich, um dich da noch ein bisschen zu belasten, ein Beispiel nennen von David Cronenberg, M. Butterfly. Denn da geht es ja um das Begehren eines Mannes, das obsessive Begehren zu einer Schauspielerin, die offensichtlich ein Mann ist, aber von ihm als Frau geliebt wird. Und meine Butterfly, ja. Und John Lone spielt dann im Grunde diesen Mann, der die Frau spielt. Und diese Art von Gender Trouble. Das ist etwas, was auch David Cronenberg schon thematisiert und beschäftigt hat. Aber er verbindet damit nicht die Idee der absoluten Liebe, sondern eher die Idee einer totalen Vereinsamung und Selbstfixierung. Denn Jeremy Irons in der Hauptrolle wird ja am Schluss rituell Selbstmord begehen, und zwar im Gewand der Butterfly. Er wird selbst zu Butterfly. Er begehrt sich selbst am Ende. Und das ist etwas, was aus dem exzessiven Interesse an Psychoanalyse von Cronenberg hervorgeht. Das ist etwas, was meiner Meinung nach in Titan überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Psychoanalyse ist da quasi ganz weit weg. Und,
total. Ja. Ich glaube auch, dass das zwei wesentliche Unterschiede nochmal sind. Einmal ist Cronenberg der pessimistischere Filmemacher, der eher dystopische Räume durchmisst und am Ende nicht wirklich mit einer neuen Vision, obwohl er immer vom The New Flash, vom neuen Fleisch spricht, bleibt davon eigentlich am Ende auch bei Videodrome ja nicht viel übrig. Enden ja beide Filme, die Langspielfilme von Ducournau, eigentlich sehr hoffnungsvoll. Bei Raw hat man ja am Ende die Szene, wo Justine bei den Eltern am Küchentisch sitzt. Die Schwester hat sich für sie geopfert und die Taten, also die kannibalistischen Morde in dieser Universität, auf sich geladen, ist ins Gefängnis gegangen und die Eltern sitzen am Tisch und sie reden und dann zieht der Vater das Hemd, T-Shirt, Pulli, ich weiß es nicht, hoch und hat überall Narben. Und das bleibt ja relativ unausgesprochen, aber es ist schon eine bestimmte Utopie, ein neue Form von Beziehungsmodell, dass dort jemand auch die symbolische Übergriffigkeit, die Lust oder die Leidenschaft, das Begehren der Frau erträgt und es ist möglich, trotzdem eine Beziehung zu führen. Mhm. Und bei Titan hat man natürlich am Ende diese Geburt eines neuen hybriden Jesus, also eines Erlösers, der eventuell zumindest, da können wir dann nochmal drüber sprechen, da haben wir ja ein bisschen eine andere Interpretation, ich schränke es jetzt erstmal noch ein, zumindest in dem kleinen Rahmen für ihn, ist es die Erlösung. Er hat seinen Sohn und er hat eine unbedingte Liebe erfahren dürfen. Auch sie noch eine unbedingte Liebe. Und auch in der Andersheit, die sie beide haben, Vincent, der Vater, gespielt von Vincent Lindon, und sie akzeptieren sich ja gegenseitig in der jeweiligen Monstrosität. Das ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass während Cronenberg vor allem gegen Ende seiner Filmkarriere, also in der Spätphase, er ist ja noch am Leben, er dreht ja jetzt gerade wieder, sehr massiv.
Er spielt zum gerade in dem einminütigen Kurzfilm seiner Tochter mit dem Titel The Death of David Cronenberg mit.
Ja, er legt sich zu sich selbst ins Bett und kuschelt mit sich selber. Sehr toller einminütiger Kurzfilm. Sehr morbide.
Ja.
Er ist sehr interessiert an Psychoanalyse. Er ist sehr interessiert an psychischen Dynamiken und an Innerlichkeiten, obwohl der Körper auch für ihn spannend ist, aber da ist eine größere Einheit bei ihm zwischen Körper und Psyche. Ducournau, die Figuren scheinen irgendwie kein Innenleben zu haben, sind reiner Ausdruck und reine Performativität.
Ja, also das ist, denke ich, etwas, was schon mal relativ klargestellt werden muss, dass der Film das ist, was ich als einen primär performativen Film bezeichnen würde. Ich erwische mich dabei, dass in den letzten 2-3 Jahren immer öfter zu sagen, weil ich auch, und das war mir immer schon klar, eigentlich habe ich das ja in meinem Buch Ritual und Verführung schon angedeutet, dass es eine Möglichkeit ist, für das Kino künstlerisch sich zu radikalisieren. Das hatte ich damals am Kino von Gaspar Noé versucht, schon vorwegzunehmen, dass es diese performativen Elemente ins Zentrum stellen muss. Und für mich ist Ducournau eine Regisseurin, die das total ernst nimmt und die möglicherweise aus denselben theoretischen Quellen und Philosophien schöpft und zu diesem Ergebnis gekommen ist, einen Film so zu machen. Sie sagt ja auch gezielt, dass sie hat ihren Film nie gepitcht, sie hat diese Handlung selbst nie beschrieben. Sie hat immer nur gesagt, dass es ein Film über Liebe ist und es ist kompliziert. Und so trifft das ja auch, aber das ist bei vielen dieser Regisseure so. Also auch Gaspar Noé und der von uns ja auch sehr geschätzte, weniger bekannte Philippe Grandrieu sind Leute, deren Filme sich nicht pitchen lassen in diesem dramaturgischen, banalen Sinne, wie das heute oft verstanden wird. Wie wenn Leute, ich kriege da immer die Krise, wenn jemand sagt, er muss auch eine starke Geschichte erzählen und so, und dann denke ich mir, nee, man muss eine starke Situation schaffen und man muss eine Intensität kreieren, aber das muss nicht über eine starke Geschichte im Sinne von Dostojewski funktionieren, weil das ist letztendlich ja noch das Literarische. Das ist die Qualität der Literatur, die braucht diese Erzählung möglicherweise. Und selbst in der Literatur haben wir das, was im Film von mir als das Performative gesehen wird, nämlich die Ästhetisierung, die stilistische Überhöhung, die Ausformulierung über viele Seiten hinweg. Ne? Also das Momentane, das Situative, dass man meinetwegen selbst dem Unspektakulären bei Proust oder bei Rob Grier dann hat. Ne? Und das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, da ist sie hochgradig modern. Ich wehre mich ja ein bisschen gegen diesen Begriff der Postmoderne, weil ich denke, dass vieles einfach eine Weiterentwicklung der eine Verfeinerung der Moderne ist, wie wir sie ja auch so schätzen. Ne? Also wenn man Leute wie Ingmar Bergman als Modernisten sieht des Kinos, dann würde ich das eher auch in dieser Tradition noch weiterentwickelt sehen. Es ist einfach ein neuerer Stand. So, das ist das eine. Und das andere, was ich dazu sagen wollte, die Aufgabe der, nicht die Aufgabe, sondern das Preisgeben der Dramaturgie, diese Zweiteilung des Films, das erinnert zum Beispiel auch an Martyr. Ein Martyr ist ja auch ein Film, der total zerfällt und das willentlich zerfällt. Dann diese, was ich unglaublich beeindruckend finde, ist, überall gibt es diese Forderung nach Diversität, bei den ganzen Streaming-Plattformen und so weiter. Sie erfüllt das einfach, aber sie macht daraus keine Utopie, sondern sie macht es einfach. Es ist völlig selbstverständlich und völlig natürlich und so muss das sein. Das quasi so zu verkaufen, wir haben hier eine möglichst diverse Besetzung und so weiter. Das wird ja hier fast schon wieder parodiert. Das ist die einzig witzige Szene im Film. Das ist die Szene in der WG, also wo sie nämlich die Leute alle nacheinander töten muss oder will, wie auch immer, muss in der Logik des Films und in ihrer Logik. Und da möchte ich aber nochmal auf eine Sache, eine Interpretation von dir und damit bin ich dann auch erstmal fertig, zu sprechen kommen. Denn ich denke nicht, dass sie die Leute tötet, die sie eigentlich begehrt oder denen sie intim zu nahe kommt, sondern das ist ein Nebeneffekt. Was sie begehrt, ist das Titan des Piercings in der Brust dieser Frau.
Ah, interessant.
Und das wird ganz eindeutig inszeniert, denn ihr ist es völlig egal, als sie dann hängen bleibt in dem Piercing und es dann stressig wird und dann reißt sie sich einfach los und sagt dann so, du hast doch gesagt, das tut nicht weh und der Frau tut es total weh. Und wer schon mal ein Brustwarzen-Piercing hatte, ich will da jetzt nichts andeuten, weiß, dass solche Dinge unheimlich wehtun können, ja. Und weil das gerade auch sowas ist, was gar nicht so gut verheilt unter Umständen und so weiter. Also ist es so, dass sie eigentlich völlig unempathisch ist. Sie tötet die Menschen, weil sie sich gar nicht als Mensch definiert, weil sie Menschen sind, weil sie diese Fremdheit als Feindlichkeit lebt.
Mhm. Ja, das finde ich eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Die Szene, wo sie mit in dieser Unterführung, diesem Tunnel mit Justine. Das ist ja Justine aus Raw. Mhm. Sie heißt in dem Film nämlich auch Justine.
Ach ja, richtig.
Und es
richtig,
ist die gleiche Schauspielerin. Die Schauspielerin, ja. Man könnte das durchaus als Fortführung begreifen, mit der in dieser Unterführung rummacht und dann eben nichts anderes tut, als das Brustwarzenpiercing.
Genau. Mach doch mal da unten was.
Sagt genau, sie, ne? Mach doch mal da unten
aber
was.
Du, ist das Justine erste Mal ist halt mit Justine Frau? Und sie ist Juliette, ne?
Ja.
Also es ist schon, das wird schon mitgedacht bei solchen Dingen.
Ich würde trotzdem sagen, dass beides eine Rolle spielt. Und zwar, sie hat dieses Begehren nach dem kühlen Metall, nach dem Maschinellen, nach den Autos, nach dem Titan. Sie sucht aber auch etwas wie eine unbedingte Liebe. Und eine unbedingte Liebe bedeutet, dass ich so sein kann, ohne dass ich die Stärke des anderen provoziere. Liebe sollte ein Ort sein, an dem ich schwach sein kann, ohne Stärke zu provozieren. Das ist einer meiner Lieblingssätze von Adorno. Und das kann sie nicht, weil sie eigentlich immer wieder in Rollen gedrängt wird. Also ich glaube, dass sich die beiden Perspektiven, die wir haben, auf dem Film gut zusammenbringen lassen. Denn würde die andere Person akzeptieren, dass sie eben auch das Titan begehrt oder dass sie eben einen bestimmten Fetisch hat oder anders ist, wäre das für sie okay. Aber es gibt diese normativen, es ist ja wieder eine Praktik, es ist wieder eine Performance und die Morde sind insofern mehrfach kodiert, als dass sie es nicht nur eine Abscheu vor dem zu menschlichen, allzu menschlichen ist, sondern eben auch ein sich wehren gegen die Normierung und gegen das, was im Inneren ständig abläuft. Also jeder Identitätsprozess, jeder Bruch mit der Norm wird ja extrem bestraft, auch in unserer Gesellschaft, in der alles kodifiziert ist. Und für mich ist das beides, weil sonst der spätere Teil in dem Film nicht mehr aufgehen würde. Warum geht sie nicht einfach und verlässt diesen Vater, ihren werdenden Vater? Warum verlässt sie Vincent nicht? Sie begehrt schon Anerkennung. Sie will geliebt werden, weil es gibt ja noch diese andere Beziehung zu ihrem Vater, die von Anfang an ja extrem problematisch ist. Sie ist ja mit Schuld an dem Unfall, weil sie ihren Vater auf der Rückbank ständig in den Rücken tritt, der sie überhaupt nicht beachtet. Und selbst als sie dann knapp überlebt, beachtet er sie ja auch nicht. Es ist ja nicht mal ein Schuldgefühl, es scheint eine totale Desinteresse an seiner Tochter zu sein.
Ich möchte dabei auf ein Detail verweisen, das mich sofort total gekickt hat, nämlich der Film beginnt und wir sehen ja so Details eines Autogetriebes und dazu hören wir von Wolfenhand das Lied Wayfaring Stranger. Nein, ist nicht von Wolfenhand, ist von 16 Horsepower.
Ja, genau.
Also quasi der Band vor Wolfenhand und ich dachte, das gibt's doch nicht. Der Film fängt mit 16 Horsepower an, das ist unfassbar gut. Und dann Wayfaring Stranger ist natürlich ein Lied über den Reisenden, den heimatlosen Fremden, ne? Also den Vagabunden. Und das ist natürlich ein Bild für sie, für ihre permanente Fremdheit. Und es ist aber das Lied, das ihr Vater dann im On auch hört. Das wird ja aus dem Nicht-Diegetischen, aus dem Off, von der Filmmusik zum On. Und das fand ich eine unglaublich nachvollziehbare und extrem faszinierende Regieentscheidung. Und du hast vollkommen recht, er beachtet sie nicht. Sie sucht nach seiner Aufmerksamkeit, aber sie macht das nicht mit so einer kindlichen Trotzigkeit, sondern schon mit so einer Boshaftigkeit.
Total,
der Film lässt relativ offen, ob sie wie in We Need to Talk About Kevin, das ist ein ähnlich ambivalenter Film, ob sie das Böse in Gestalt eines Kindes ist oder ob dieses Böse das Ergebnis einer jahrelangen Vernachlässigung emotionaler Art ist.
Ja, und auch dort verwehrt sie uns ja den Blick ins Innere. Insofern, also man könnte natürlich jetzt sagen, wir reden von Anerkennung. Wie soll denn Anerkennung irgendwie ohne Psychologie ablaufen? Natürlich haben die Figuren eine Psychologie, aber im Film taucht sie nicht auf. Das heißt, auf der Filmebene wird niemals nach innen geblendet. Es gibt keine Entäußerung, kein Dialog, der psychologisch fundiert ist, sondern es gibt nur Handlungen, nur Äußerliches. Das wollte ich nur noch mal präzisieren. Weil du jetzt diese Szene vom Anfang angesprochen hast, und weil wir über ihr Begehren gesprochen haben, sind zwei Dinge, die ich super, super interessant finde. Das eine bezieht sich schon ein bisschen auf die Form, wie Ducournau also Blicke, Blickrichtungen oder auch Bilder so doppelbödig anlegt. Und das andere bezieht sich auf die inhaltlichere also inhaltliche Perspektive. Ich würde mit der inhaltlichen Perspektive anfangen. Dieser Autounfall ist eine Geburt. Sie inszeniert es wie eine Geburtsszene. Das Auto ist so etwas wie ein Familienmitglied danach, weil sie verlässt ja das Krankenhaus und küsst das Auto. Und der Film endet mit einer Geburt. Also er hat eine Kreisdramaturgie, die schließt sich. Und das ist interessant, dass am Ende eben dieses Hybridwesen herauskommt. Das passt insofern super zu einem Interview, das ich mit ihr gelesen habe, mit Julia Ducournau zu Raw, wo sie gesagt hat, naja, ganz streng genommen geht es hier gar nicht so sehr um Pubertät, weil eigentlich wir in unserem Leben dutzende Transformationen durchmachen. Und deswegen ist es für sie total naheliegend zu sagen, ein Autounfall ist so ein einschneidendes Ereignis, wo vorher und nachher nicht mehr zusammenpassen, dass es eine Geburt ist, eine Transformation.
Und zwar eine gewaltsame auch. Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, was oft verdrängt wird, was aber natürlich total wichtig ist, dass alle Formen des Gewalterlebens auch solche Transformationen sein können, dass auch gerade das, ja, Traumatisierungen Transformationen bewirken. Und damit geht sie erstaunlich neutral um. Das finde ich, also ich muss sagen, mich fasziniert das. Das mag man auch, weiß ich nicht, kritisieren an ihr oder sowas. Aber ich meine, es ist so ähnlich müßig, wie dass man bei Gaspar Noé oder sowas diese Misanthropie oder sowas kritisiert. Also das ist halt der Motor auch dieser Filme. Und die Indifferenz, die posthumane Indifferenz dieser Figuren entspringt ja aus solchen traumatischen Transformationen, die sie durchlaufen. Also die sie immer neu hervorbringen. Und deswegen, ja, die Metapher der Geburt ist da völlig klar. Das sehe ich auch, ja.
Ja, sie geht damit ja überhaupt nicht naiv um. Du hast es ja in dem Gespräch für das Deutschlandradio ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich habe das dann auch ein bisschen besser verstanden, wie du das meinst, dass sie eben nicht so eine heile Gender-Ideologie auffährt, sondern dass das schon mit schmerzhaften Prozessen, also eine Transformation ist kein Kinderspiel. Es ist nicht einfach, heute bin ich so und morgen werde ich halt was anderes sein, sondern für sie ist das immer auch eine Arbeit am Körper, einen Widerstand zu überwinden. Alle Figuren malträtieren sich ja auch in diesen Transformationen. Vincent, der Vater, spritzt sich Anabolika, um ein anderer zu werden, um du in deiner Interpretation war es, um die Jugend zu erhalten. Es ist auch quasi eine Fluidität der Jugend, die dort inszeniert wird. Man könnte natürlich das Bild auch wieder anders lesen und sagen, er baut sich natürlich einen Männlichkeitspanzer, um die anderen Affekte oder die Weiblichkeit, die Trauer, die Einsamkeit, die tendenziell ja eher immer weiblich kodiert sind in unserer Gesellschaft, zu überdecken, unter so einem Fleischpanzer zu verstecken. Während er sich immer mehr aufpumpt, wird ja ihre Haut durch die Schwangerschaft immer brüchiger und reißt ja auf. Auch eine wunderbare Gegeneinanderstellung.
Naja, es gibt, ich weiß nicht, wenn man sich mit Bodybuildern beschäftigt, und ich hatte im engsten Freundeskreis zumindest eine Person, die intensiv Bodybuilding betrieben hat, da spielt das Reißen von Haut oder von Bindegewebe und sowas durchaus eine problematische Rolle. Also es kommt auf die körperlichen Voraussetzungen an, aber ähnlich wie bei dem Schwangerschaftsbauch kann auch der Bizeps und so weiter problematisch werden oder die Brust, ne? Also da können buchstäblich Schwangerschaftsstreifen entstehen, ne? Und vor allem, wenn durch Anabolika so eine Art übermäßige Produktion von Muskelgewebe dann gefördert wird. Was ich meinte, auch in dem Gespräch mit dem Deutschlandfunk Kultur, war, dass ich diesen Film nicht affirmativ zu der aktuellen Gender- und Queer-Debatte begreifen möchte. So wurde das zum Teil angedeutet. Mhm. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Ja, ihr Film hat eine diverse Besetzung. Ja, ihr Film hat einen Performing-Gender-Aspekt, der sehr ausführlich thematisiert wird. Aber dieser Film parallelisiert, wie du es eben angedeutet hast, Performing-Gender genauso wie mit Performing-Age. Also das ist der Grund, warum ich sagte, will im Grunde das Alter nicht wahrhaben und riskiert unglaublich viel, weil gerade als Mann Anfang Mitte 60 mit Anabolika, ich meine, da ist ein Herzinfarkt quasi vorprogrammiert.
Und er stirbt
auch das. Ja, genau, er stirbt einmal fast. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser Film schon deswegen nicht eine positive Utopie fluider Geschlechtlichkeit formuliert, weil es einen bestimmten rational nachvollziehbaren Grund hat, warum sie ihr Geschlecht ändert. Sie will nämlich als Sohn agieren von einer anderen Person. Und deswegen braucht sie dieses männlich kodierte Äußere. Was macht sie? Sie bindet sich auf eine schmerzhafte Weise nicht nur die Brüste, sondern vor allem auch den schwangeren Bauch ab. Hm. Ja? Und das hat etwas sehr Gewaltsames, mit der sie ihr neues Geschlecht performt. Und das ist mit extremem Leid verknüpft. Es gibt nur eigentlich einen Moment, der befreiend erscheint, weil sonst wirkt sie ja immer so leicht unterdrückt und repressiv einfach so in ihrem Gestigen. Wenn sie nämlich dann vor den Leuten tanzt, ja, und plötzlich wieder ihr Körper effeminiert erscheint und sie wieder quasi, ja, bis hin zum Twerken eigentlich fast schon. Und das ist etwas, was quasi dieses Performing Gender auch als einen sehr schmerzvollen und sehr, sehr drastischen existenziellen Akt porträtiert. Da sehe ich überhaupt nichts Leichtes, Positives, Utopisches drin, sondern nein, das ist etwas hochgradig Existenzielles und es ist überhaupt nicht spielerisch. Und deswegen ist der Film für mich eine relativ grimmige Antwort auf die aktuellen Tendenzen positiv konnotierter Genderfluidität im queeren Kino.
Ich gehe fast alles mit. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde einmal eine andere Volte schlagen in Bezug auf ihren Tanz und würde sagen, in dem Moment, wo sie eine neue Zwischenidentität gefunden hat, wo alles stimmig ist und wo sie das Gefühl hat, mit denen zu spielen, wo sie selbst wieder anfangen kann zu spielen, ist sie wieder näher bei etwas, wo sie sich damit wohlfühlt. Sie ist dann wieder sehr nah am Anfang, weil am Anfang des Films ist ja diese sehr, sehr, man kann sagen, auf der ersten Bildebene sexistische Aufnahme des Tanzes von ihr gibt auf dem Auto. Das ist ja ein sehr männlicher Blick, der erstmal eingenommen wird. Sie bricht das ja dann, indem wir erfahren, dass sie ja gar nicht für die Männer tanzt, sondern dass sie das, es ist ja ein Liebesakt mit dem Auto.
Ja. Yeah. Yeah.
Und in dem Moment, wo sie wieder spielen kann und ins vollkommen bei sich sein kann, auf einem Auto auch noch tanzt, erneut, sie ist, glaube ich, auf dem Feuerwehrauto.
Genau, auf dem Feuerwehrwagen, ja.
Schläft sie eigentlich danach mit dem Feuerwehrauto nach dieser Szene?
Ja, ich glaube danach, genau. Ja, sie ist enttäuscht von den Reaktionen, auch von Vincents Reaktion darauf, weil er sich ja dem entzieht. Und dann ja, hat sie da so einen Geschlechtsakt.
Also
ja.
War es wieder ein Vorspiel, wie schon bei dem anderen Boliden, bei diesem anderen Rennauto, mit dem sie dann den Geschlechtsakt vollzieht.
Ja, aber, und es wird angedeutet, dass es eben schon eine phallische Penetration auch enthält, dieser Akt, weil sie auch bei dem anderen im Führerhaus, ich denke mit dem Gangschaltungsknüppel, dann, also das wird zumindest angedeutet, es wird ja nicht gezeigt, aber es ist von der Position her ungefähr. Im anderen Wagen hängt sie ja auch in der Mitte des Wagens dann, ne?
Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der mir jetzt auch gerade erst so aufgefallen ist, dass sie ja danach mit diesem Feuerwehrauto dann eben auch noch schläft und dass es immer ein Moment des Verführens auch von ihrer Seite hat oder auch verführt werden. Ich meine, das ist ja sowieso die Dialektik oder das komische Knäuel der Verführung, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, wer ist der Verführer und wer verführt. Oder wer ist die Verführerin. Wo ich noch ein bisschen einen anderen Dreh sehen würde, ist, ich glaube schon, dass sie sagen würde, es wäre eine bessere Welt, wenn wir mit Identität anders umgehen würden, weil sie ja schon diese ganzen Zwangsräume zeigt, diese Männlichkeitsbünde, diese extrem männlich kodierten Räume, diese Autoshow, dann auch der Umgang, was so versucht ja aus ihm ihr einen Mann zu machen, will ihm lernen, wie man sich rasiert, damit endlich die Haare wachsen. Hätten wir einen anderen Umgang und würden öfter eine unbedingte Liebe, insofern ist der Film auf der Ebene vielleicht auch sehr utopisch. Ich wollte nicht sagen naiv, weil ich finde diese Idee der unbedingten Liebe in dem Film viel zu grimmig, als dass ich das naiv empfinden würde.
Ja, genau, deswegen ist er nicht naiv. Ja.
Da scheint schon etwas auf wie Hoffnung und wie eine Möglichkeit, die aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, nicht einfach gedacht ist, nicht ohne Schmerzen zu haben ist. Es ist kompliziert und es ist vor allem nicht nur auf Geschlecht und auf das Werden ist bei ihr so vielfältig und da spielt eben dann Gilles Deleuze eine große Rolle und auch Guattari, alles ist möglich, alle möglichen Empfindungen, jedes Begehren und alles wuchert und es geht in jede Richtung. Man braucht aber eben einen anderen dazu, ein Gegenstück, das einen anerkennt, wo man in dem Zwischenraum zwischen ihr und ihm spielt sich dann ja etwas ab, was für einen Moment sowas wie Familie ist. In dem Moment, wo er das Kind zur Welt bringt, ist das ja fast so etwas wie eine Performance der Familie, dass er der Vater des Kindes sein könnte. Sie versuchte ja vorher auch, mit ihm zu schlafen, wenn ich das richtig...
Ja, ist schwer zu sagen. Also es ist nicht eindeutig, zumindest in der Inszenierung. Ne?
Also wir haben es auf jeden Fall mit einem sehr realistischen, sehr grimmigen und französisch-existenzialistisch-pessimistischen Film zu tun, in der Art und Weise, wie die menschliche Existenz betrachtet wird. Da würde ich dir zustimmen. Genau.
Also ich denke, dass sie, und das verbindet sie dann doch mit David Cronenberg zum Beispiel, dass sie mit den Mitteln des Films philosophiert, dass sie ein Modell schafft, das Situationen kreiert, die uns als Publikum existenzielle Momente nahebringen, Grenzsituationen nahebringen und damit eine existenzialistisch basierte Philosophie vermitteln. Und die ist kombiniert mit anderen, aktuelleren Formen der Philosophie, die eben, wie wir es ja hatten, mit Judith Butler arbeitet, die aber auch sehr bewusst ist, sich der Blickdramaturgie, wie sie Laura Mulvey als Begründerin der feministischen Filmtheorie nicht nur in den 70ern beschrieben hat, sondern auch zum Teil weiterentwickelt hat. Denn es ist ja so, dass es auch spätere Texte von Mulvey gibt, wo sie andere Lesarten, das Male Gaze und so weiter und der Reaktion, die Frage, gibt es ein Female Gaze und so weiter, das sind ja alles Folgediskussionen. Und genau das ist das Thema von Titan. Ne? Hm. Warum deiner Meinung nach heißt eigentlich der Film Titan? Also ist klar, worauf es sich bezieht, auf die Titanplatte im Kopf, auf das Begehren des Metalls und so, aber warum heißt der konkret Titan? Hast du da eine Idee?
Ich habe ein Interview mit ihr gesehen auf Arte, da hat sie gesagt, die Titanen aus der griechischen Mythologie wären für sie sehr wichtig gewesen. Es war mir aber, und da muss ich auch gestehen, kenne ich mich mit der griechischen Mythologie nicht gut genug aus, hat das für mich noch nicht weit genug geführt, dass ich dort den Schlüssel hätte ansetzen können. Hast du dort ein bisschen mehr Ahnung mit dem Mythos der Titanen?
Naja, die Titanen sind, und das ist jetzt auch nur eine ganz gewagte und spontane, man müsste da wirklich recherchieren, sind halt Ursprungsgottheiten, also auf die sich die Genealogie zurückbeziehen kann.
Frage.
Gleichzeitig sind sie extrem ambivalent, also es sind keine eindeutig wertbaren Gottheiten. Und deswegen denke ich, hat das durchaus die Ambivalenz bereits, die der Film einfach in sich trägt. Ne? Also der Film ist eine Ambivalenzerfahrung, der uns als Publikum konfrontiert mit Momenten des Inhumanen, kann man sagen, ja, oder das Transhumanen vielleicht sogar. Vielleicht geht es ja sogar vom Inhumanen zum Transhumanen, zu der Überwindung des Menschlichen, wie wir es kennen. Denn das Kind, das halb Titan, halb menschliche Kind am Ende, ist natürlich eine solche durchaus utopische Fabulierung, wie wir sie auch bei 2001 im Sternenkind am Ende finden. Ja.
Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen weiterspinnt und mit der Idee des Ursprungs, dann könnte man natürlich sagen, sie ist eine Art von Titan durch ihre Titanplatte im Kopf, aber auch, weil sie der Ursprung dieser neuen Welt ist, die dort im Entstehen ist, also einer Welt, in der es plötzlich Mischwesen gibt. Für mich war, das ist aber auch nur mein eigenes Gefühl oder meine Einschätzung direkt nach dem Film, hatte ich das Gefühl, der Film selber ist ein Titan. Also ein monströses Wesen, das selber ein Charakter ist. Das ist etwas, was mir in ihren Filmen sehr gut gefällt, dass die Figuren fast wie sich verändernde Glieder an diesem Filmkörper sind. Und mit Titan etwas Großes, etwas Monströses, das sich aber ständig verändert, nicht greifbar ist. Das war für mich so die Assoziation, die ich mit dem Titel hatte.
Das Interessante ist, dass Titan wenn ich richtig informiert bin, wahrscheinlich bin ich da jetzt völlig daneben, weil ich habe natürlich keine Ahnung davon, aber soweit ich weiß, ist Titan ein sehr hartes Metall, das eine sehr dichte Struktur hat und deswegen nicht anfällig ist für Bakterien so stark. Ne? Mhm. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum es für Implantate und für Piercings benutzt wird. Aber im Endeffekt ist Titan ja deswegen gewählt, weil es sich eben nicht verbindet mit organischen Substanzen. Also es wird von dem Fleisch umwachsen, aber es wird nie verbunden damit. Und das Kind ist eine Verbindung. Das ist die Überwindung dieser Grenze.
Also all das, was du gesagt hast zu Titan, also zu dem Metall, kann ich nur so bestätigen, ist aber auch, bin auch kein Fachmann für Metalle. Aber das macht durchaus Sinn. Also, dass es sich nicht verbindet mit dem Fleisch. Das ist,
also das Kind ist buchstäblich das neue Fleisch.
Das ist schon faszinierend, wie durchdacht dieser Film ist, wie gut sie in Bildern philosophiert und wie sie denkt, also wie sie es schafft auch. Ich meine, denk mal an den Anfang, also weil du über Malway gesprochen hast, dann kommen wir jetzt doch noch zu meinem Anfang. Die Szene, die du beschrieben hast, weil eben 16 Horsepowers läuft, ist ja deswegen auch noch so interessant, weil fast die gleiche Art der Kameraführung dieser sehr flüssigen, erotisch aufgeladenen, fetischisierten Annäherung an das Innenleben eines Autos stattfindet. Und später ja fast in einer gleichen Art und Weise der Frauenkörper, ihr Körper, abgefahren wird. Und während in der ersten Szene mit dem Auto ein unbelebter Gegenstand lebendig gemacht wird, ist im zweiten, wenn die Frau von der Kamera erfasst wird und das auch noch so gerahmt wird, dass dort Männer herumstehen, inszeniert sie ja oder performiert ja quasi die Standard-Marvel-These und sagt, hier haben wir es mit Objektivierung zu tun. Da ist die Frau, da ist das Objekt. Objektifizierung, ja. Während es ja überhaupt nicht der Fall ist, wie wir später dann merken, weil sie in dieser Szene absolut die Oberhand hat und behält. Und das finde ich so interessant, dass sie mit sehr eleganten filmischen Mitteln, ohne plump zu sein, solche medienphilosophischen, filmphilosophischen, formalen Aspekte durchspielt und gegen sich selbst wendet.
Ja, und da würde ich sagen, höchste Zeit dafür.
Aber allerhöchste Zeit.
Ja, es ist nicht so, dass es noch nie sowas gab. Deswegen ist Claire Denis natürlich so relevant wieder. Aber Claire Denis hat halt weniger popkulturorientierte Mittel, die sie dafür einsetzt. Während Ducournau hat eine gewisse Chance. Ich habe jetzt gehört, der Film ist in Amerika erstaunlich gut angelaufen. Er ist einer der erfolgreichsten Cannes-Gewinner. So zumindest wurde es eingegrenzt. Was das auch immer heißt, ne? Da sind natürlich auch andere sperrige Filme dabei. Aber im Endeffekt heißt das zumindest, dass in Großstädten auch sogar in Amerika ein Interesse für dieses Modell ist. In Deutschland läuft er auch an. Er wird von Koch dann entsprechend für den Heimmarkt ja auch dann aufbereitet und so weiter. Also das heißt, es gibt ein Interesse daran. Im deutschen Kontext müsste man sagen, gibt es ja einen Film, der bei weitem nicht so stark ist, Der Nachtmahr von Akiz, der auch solche Tendenzen verfolgt und der auch mit zum Beispiel technoider Musik arbeitet, mit Videoclip-Ästhetik und so weiter und mit so einer Metaphorik, das etwas hervorzubringen, was fremd ist, was monströs ist eigentlich. Wobei im Film ist nicht klar, ob sie das selbst hervorbringt. Ne? Aber diese Ambivalenzen sind auch in einem Film wie Der Nachtmahr, übrigens auch bei Koch interessanterweise, auch ein sperriger Film. Und gleichzeitig sehe ich bei Titan durchaus eine Chance, weil er der richtige Film zur richtigen Zeit ist. Also er wird möglicherweise nicht übersehen. Also zumindest beobachte ich das.
Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sich diesem Film stellen. Er ist kompliziert, er ist sperrig, aber gleichzeitig auch extrem zugänglich, weil er poppig ist, weil er sehr sinnlich ist. Wenn man sich also auf diese, was ja jetzt im Diskurs immer Körperhorror genannt wird, auf diese Körperbilder einlässt, auf die Sache mit dem Auto einlässt, auf diese Welt, die Titan eröffnet, einlässt, dann wird man belohnt von einem Film, der einen beschenkt mit Bildern, die man so lange nicht im Kino gesehen hat.
Also ich bin gespannt, wie der Film bei wiederholter Sichtung ist. Ich habe ihn ja jetzt erst einmal gesehen. Und es ist schon beachtlich, dass wir jetzt eine Stunde über diesen Film geredet haben und nach einer Sichtung. Es kann natürlich sein, dass sich noch Dinge dabei offenbaren, denn es wäre schon verdächtig, wenn man einen Film nach einem Mal komplett begriffen hätte. Das würde eher dafür sprechen, dass er einfach strukturiert ist. Und das denke ich jetzt nicht. Ich denke, dass sich da noch weitere Ambivalenzen zeigen werden. Aber die sind in den Nuancen und die Nuancen kann man natürlich nur bei wiederholter Betrachtung auch wahrnehmen.
Jetzt startet der Film also in den deutschen Kinos. All diejenigen, die den Podcast gehört haben, haben den Film hoffentlich dann auch schon gesehen. Wir hoffen, dass dann in dem Sinne nochmal ganz viele Leute in eine zweite Sichtung ins Kino gehen werden und sich dem Film erneut stellen werden. Insofern bleibt uns jetzt nichts anderes zu sagen. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr viel.
Ja, wir lassen das jetzt dabei und aber wir nehmen das als ein offenes Ende, ne? Genauso wie der Film arbeitet. Genau diese Perspektive lassen wir jetzt weiterschwingen und ich denke, das ist auch in der Intention des Films.
Okay, und wer bringt jetzt das Kind zur Welt? Ja, okay.
Wir behelfen uns mit Musik.
Wir behelfen uns mit Musik. Insofern entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in die Welt des Kinos. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Lasst einfach euer Feedback in den sozialen Medien. Sollte Facebook jemals wieder funktionieren? Denn heute, an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist der Tag, an dem Facebook, glaube ich, schon 4 Stunden lang offline ist. Das werden wir auch überleben. Aber wenn es wieder online gehen sollte, schreibt uns, sagt uns, wie euch der Film gefallen hat. Ich glaube, über diesen Film werden wir noch lange, lange diskutieren. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.